Herzlich willkommen zur 140. Ausgabe des Box Podcasts. Ich hoffe, ihr, liebe Hörer, habt Weihnachten gut überstanden. Wir haben es einigermaßen und heute mit dabei in der Sendung der Jan.
Hi.
Der Robert.
Hallihallo.
Der Benny.
Hallo.
Und Ivanu.
Moin.
Ja, wie immer fangen wir mit dem Rückblick an. Und da gab es eine sehr, sehr interessante Veranstaltung in England. Und da frage ich einfach mal den Benny. Du hast den Kampf Andy V gegen Billy Joe Saunders gesehen. Erzähl uns mal was davon.
Ja, Lee gegen Saunders um den WBO-Titel im Mittelgewicht. Und der Kampf war extrem ereignisarm, würde ich mal sagen, bis auf die dritte Runde, wo Saunders Lee zweimal zu Boden bringen konnte. Sehr überraschend für mich in dem Moment, aber ansonsten wirklich ein Duell, was von den Jabs bestimmt war. Saunders mit extrem niedriger Arbeitsrate. Lee kam in den hinteren Runden für meinen Geschmack eigentlich nochmal ganz gut auf. Ich habe ihm von den Runden 9 bis 12 eigentlich alle gegeben, weil Saunders da wirklich die Runden abgeschenkt hat. Und der Kampf war, also ich fand den Kampf ziemlich spannend, aber im Prinzip war es war eigentlich ein relativ langweiliger Kampf, aber es war bis zum Ende nicht wirklich entschieden, deswegen war es eigentlich in Ordnung. Ich hatte dann am Ende 113-113. Saunders hat das knappe Urteil bekommen, was aber auch in Ordnung geht. Aber ja, also nichts Spektakuläres.
Ja. Jan, bist du auch so einverstanden mit dem Urteil?
Ja, ich denke, das Urteil ist an der Stelle ziemlich klar und braucht man nicht mehr drüber zu sagen. Also im Kampf ähnlich gesehen und kann ich mit leben.
Ja, ich denke auch, weil über einzelne Runde kann man bei dem Kampf sicherlich streiten. So, ich denke, am Anfang gehörte der Kampf auf jeden Fall Saunders, der die Runden schon knapp für sich entschieden hatte und hinten raus dann halt die. Aber ja, ich denke, Saunders eine Runde vor. Ich hatte ihn auch knapp vorne. Ich denke, da man kann das Ding Draw haben oder sie knapp Saunders. Das ist beides vollkommen okay. Und ich hätte mir auch ein bisschen mehr Feuer irgendwie im Kampf versprochen, so, weil Lee ist ja doch immer für die eine oder andere Schlacht gut, aber es plätscherte doch dann so vor sich hin. Sagst du es ähnlich, Imano? Oder bist du auch einverstanden mit dem Urteil?
Ja, das Urteil kann man vertreten, wenn man die Anfangsphase betrachtet, man hatte zwei Niederschläge in Anfangsrunden, Lee kam erst hinten raus auf, ja, wahrscheinlich ein, zwei Runden zu spät. Ich denke, knapper Sieg für Saunders geht okay. Vielleicht kann man es Draw geben, aber für einen Sieg für Lee hat es meiner Meinung nach nicht gereicht. Von daher ist das Urteil so okay und Saunders bleibt zu Recht unbesiegt.
Ja. Naja, bin ich gespannt auch, wie es mit ihm weitergeht. Wer ist jetzt so, wer dann so sein nächster Gegner wird? Wahrscheinlich wird er erstmal in England bleiben und da noch die übliche Gegnerschaft weiterboxen, weil ich weiß nicht, ob er sich schon irgendwie an Golovkin oder Jacobs oder so wagen sollte. Ich glaube, die sind dann noch ein gutes Stückchen vor ihm anzusiedeln. Gut, sonst auf der Undercard gab es noch ein paar interessante Kämpfe, die vielleicht erwähnenswert wären, zumindest das Urteil. Liam Smith gewann gegen Jimmy Kilrain Kelly. Das war ein sehr, sehr spannender Kampf. Der Kelly hat es auf jeden Fall recht solide gemacht und gehalten. Und Liam Smith gewann dann in der siebten Runde durch Aufgabe. Die Aufgabe war so ein bisschen merkwürdig, weil ich jetzt nicht den Eindruck hatte, dass Kelly total kaputt war, weil er stand dann einfach gab auf in der Ringecke, ging dann direkt rüber zum Smith und sagte, guter Kampf und so, aber wiegte überhaupt nicht platt. Also ich meine, vielleicht hat er sich chancenlos gefühlt, aber das Ende fand ich schon irgendwie so ein bisschen komisch. Ging es euch da ähnlich? Ich vermute mal ja. Gut. Dann gehen wir einfach mal weiter zur nächsten Veranstaltung. Und da gab es eine Veranstaltung, die im MDR übertragen wurde, in Finnland. Da kämpfte Robert Helenius gegen Franz Rill. Robert, du hast den Kampf gesehen. Ja.
Ja, also Sport im Osten, diesmal ganz weit im Osten, im schönen Finnland. Dort kämpfte Robert Hellenius gegen Franz Rill um den EBU-Titel im Schwergewicht. Jener Titel, der vorher von Erkan Teper niedergelegt worden ist, auf den wir später auch noch zu sprechen kommen. Franz Rill ist als Ersatzgegner nach Finnland geschickt worden. Und ich muss sagen, also ich habe bisher von ihm nur vorher einen Kampf gesehen, der ganz passabel war. Ich konnte mir jetzt aufgrund der Kämpfe, also die Gegner, die ich so gesehen hatte, waren jetzt nicht die Creme de la Creme, aber gut, bei 10 Kämpfen, na, das haben die wenigsten da die Creme de la Creme im Rekord stehen. Muss ich sagen, Rill hat sich echt gut verkauft. Also, es ist ein bisschen schade, dass er jetzt schon seine erste Niederlage im Rekord hat, weil hätte man ihn jetzt noch weiter gut aufgebaut und ein bisschen auch so das, was er kann, auch rausgekitzelt, hätte ich denken, würde ich ihm durchaus eine Menge zutrauen, also auch wenigstens auf europäischer Ebene. Von daher finde ich es ein bisschen schade, dass er so in Anführungszeichen verheizt worden ist. Und also er hat sich wirklich einen engagierten Kampf gegen Hellenius geliefert, den Hellenius aber, muss man auch sagen, verdient gewonnen hat. Aber wenn jetzt die Gegner besser werden als ein Franz Rill, wird Robert Hellenius nicht sehr lange Spaß an diesem Titel haben, denke ich.
Ne, also ich fand den Kampf schon irgendwo krass, ne? Also Hedinius hat irgendwie auch nicht wirklich fit gewirkt so auf mich. Also hat schon auch schon ordentlich Hände genommen von Rill. Und ja, also hat mich auch nicht so wirklich überzeugt in dem Kampf. Ich meine, das Urteil war sehr deutlich, aber die Runden an sich waren insgesamt schon relativ eng und knapp. Man kann das Urteil so schon vertreten, aber die Runden als solches waren halt eng und da hat Helinius ja doch irgendwie, also mich hat er jetzt nicht überzeugt und
Hat dich Hellenius überhaupt schon mal überzeugt? Weil ich muss sagen, Hellenius war für mich immer ein bisschen overhyped. Klar, er war zwar Top 5 mal gewesen, aber auch aufgrund nur von Siegen gegen ehemalige Weltmeister, die aber schon weit über dem Berg waren.
das stimmt und auch oft in ähnlichen Kämpfen, also die vom Kampfverlauf ähnlich waren, wo es dann hinten rausgeklärt hat, so gegen Peter oder Lajkovic, ne? Da
Ja,
war, das waren ja
die ich ja
ziemlich
gerade schon
ähnliche,
anspreche.
genau, das waren ja ziemlich ähnliche Kämpfe, ja. Ja, ich, also ich
Gegen Sprott, da fand ich ihn grauenhaft. Da habe ich gedacht, meine Güte, weiß der Geier, wie viele Gegner haben Sprott schon umgenietet und der braucht da 12 Runden, um sich dann über die Punkte mit dem zu quälen. Also das fand ich schon seltsam.
aber gute Frage, ne? Also so richtig überzeugt wahrscheinlich nicht, ne?
Ja,
Außer gegen Leute, die schon.
das Ding gegen Chisora, das war eine Robbery, wie es im Buchen stand.
Ja, klar,
Also
da hat
das hatte
Chisora.
Chisora gewonnen.
Ja, keine Frage. Aber so muss ich dir zustimmen. Also keiner, der mich jetzt überhaupt begeistern konnte, zumindest kein Kampf. Also würde mir auch keiner einfallen. Von
Aber
daher.
ich sag mal so, wenn Franz Rill jetzt sag mal, sich dann nochmal so jetzt davon berappelt, ich meine, er hat ja wirklich eine sehr gute Leistung gebracht. Vor allem, glaube ich, sein erster Kampf, wo er über 12 Runden gegangen ist. Also, muss ich sagen, also selten mal einen deutschen Schwergewichtsboxer gesehen, dem ich doch ein bisschen auch was zutraue. Also, wenigstens auf europäischer Basis. Also, Stand jetzt sehe ich den definitiv vor dem deutschen Meister Michael Walisch. Oder
Ja.
dem anderen deutschen Meister. Jakob Saglam.
Ja, das auf jeden Fall. Also, da stimme ich dir zu. Ich würde ihm auch gegen Char, sollte er wieder fit werden, auch Chancen gegen, auch gegen Christian Hammer könnte es mit so einer Leistung sehr interessant werden. Also, das sehe ich auch absolut eng. Oder Pianetta oder Gerber oder so, das wären alles interessante Gegner und schwer zu sagen, was da passiert dann im Ring. Ne? Oder ich würde gerne mehr von ihm sehen, auf jeden Fall. Also, nicht schlecht. Ist ja halt die Frage, war er so gut oder war Helinius so schlecht an dem Abend? Weil Helinius wiegt ja auch schon nicht wirklich in Shape, oder?
Gut, Modellathlet war der noch nie.
Das ist richtig, aber so?
Naja. Er sah
Also,
schon mal schlechter aus.
ich wüsste nicht wann, aber okay. Ja, man wird sehen.
Ich muss da
Man
vielleicht eine Lanze auch für meinen Namensvetter brechen.
wird sehen. Genau. Aber rede gerne weiter. Also warum nicht mal gegen Pianetta jetzt oder so? Das wären doch mal Ansetzungen, die Spaß versprechen würden, ne?
Ja, also wenn Franz Rill, also wenn man aus dem mehr rausholen würde, dann würde ich, glaube ich, auch öfters gerne mal eine Sendung auf dem MDR gucken.
Ja, auf jeden Fall.
Also
Ich
wenn
meine,
das
es
Sport,
wäre doch.
wenn der Box und das wäre Sport, das Niveau wäre Sport im Osten, bin ich dabei.
Ja, vor allem, wenn die Ansetzungen so spannend wären, ne? Weil warum nicht Franz Rill gegen Christian Hammer oder so? Das hätte doch seinen Reiz.
Definitiv, definitiv.
Was ich da halt nicht gern
Bin
sehen
ja,
will,
bin
ist
sowieso
so
gespannt, wie es da
Opferschlachten,
jetzt
ne?
weitergeht. Zumal ja, wir gehen ja gleich noch auf Erkan Tepe ein, wie es da mit der Z-Promotion auch weitergeht und wo ja Franz Rill unter Vertrag ist und ob das weiterhin noch auf Sky gezeigt wird und so. Ist auf jeden Fall alles sehr interessant.
Ja. Gut, sonst auf der Undercard eigentlich jetzt auch nichts, was wir bloß erwähnen sollten. Und deswegen würde ich sagen, kommen wir einfach mal zum nächsten Kampf im Schwergewicht. Luis Ortiz gegen Brian Jennings, der gegen Klitschko schon eine ganz gute Performance zeigte. Ja, Robert Ortiz gewann gegen Jennings, in der
Hätte ich
siebten
nicht
Runde
gedacht.
durch TKO. Genau, das ist schon überraschend, oder?
Ja, überraschend, ja, kommt drauf an. Überraschend vielleicht auch aufgrund von Unwissenheit. Weil ich wusste jetzt zum Beispiel, ich wusste Ortiz, ja, Kubaner, wahrscheinlich auch gute kubanische Schule gehabt. Aber was der alles als Amateur schon gerissen hat, das wusste ich alles gar nicht. Und die Kämpfe, die ich so von ihm gesehen habe, ja. Ich sag mal so, ein Gegner ist auch, glaube ich, ein Kampf ist auch immer nur so gut wie die Gegnerschaft und sowas. Deswegen konnte ich mir irgendwie nie so richtig ein Bild über den auch machen. Aber so das, was er da gegen Jennings gezeigt hat, Respekt oder so. Das war auf jeden Fall beeindruckender als das, was Klitschko gegen Jennings geliefert hatte. Muss man einfach mal sagen. Jennings zwar fit wieder auf den Punkt austrainiert, aber. Ja, sagen wir mal, dieser TKO, der da kam, ein bisschen strittig. Die einen sagen, ja, hätten noch weitergehen können, die anderen sagen, nee, kam zurecht. Ich fand, das war schon okay. Also Jennings hat sich da wirklich gut eine gefangen. Und ich sag mal so, Gesundheit geht vor.
Ja. Ich denke auch, das ist auf jeden Fall vertreten. Und mit Ortiz, ja, der spielt jetzt natürlich auch wieder ganz oben mit dem Schwergewicht. Ne? Also, wer würde ihn jetzt nicht gerne sehen gegen die anderen Größen? Ne? Also es wird jetzt auf jeden Fall spannend jetzt
Ich
für
meine,
euch.
er ist ja jetzt der dritte Weltmeister im Bunde der WBA. Also
Oh.
aktuell, so wie er sich da gezeigt hat, sehe ich ihn gegen Chagay vorne.
Ja, wird auf jeden Fall schwer für den guten Russland, ja.
Sowieso ziemlich interessant momentan, finde ich, im Schwergewicht. Da hat sich ja so viel bewegt in den letzten Wochen. So extrem durchgemischt worden, dass
Ja,
ich glaube, das entspricht
durch
ein
eine
tolles
einzige
Finale.
Niederlage ist irgendwie alles, hat sich alles verschoben, ne?
Ja, genau. Aber jetzt, also natürlich nicht nur Fury, sondern jetzt halt Ortiz Jennings, das fand ich jetzt auch. Also, das war ja, waren ja jetzt nicht gerade verwöhnt mit Duellen der zweiten Reihe so in letzter Zeit. Das war ja echt toll, fand ich dann an dem Wochenende mit dem Kampf. Aber Ortiz hat sich jetzt natürlich auch nochmal richtig nach vorne geschossen und es wird, denke ich, ein spannendes Jahr im Schwergewicht.
Ja, und dann ist ja noch der IBF-Titel Tyson Fury weggenommen worden, wodurch der jetzt plötzlich, wo jetzt Glasgow um den Titel kämpfen wird auf der Deontay Wilder Undercard im Januar. Also das ist schon hochspannend und dann wird es danach eine Vereinigung geben, wahrscheinlich von Wilder und so. Also schon eine coole Entwicklung.
Jeden Fall. Wenn Ortiz auf jeden Fall einer, den man ja weiter auf dem Radar hatte und ich also nicht gegen Wilder, das ist schon jemand, ne? Da wird was gehen in Zukunft. Das Heavyweight ist auf jeden Fall brutal spannend geworden. Gut,
Etwas, was wir seit Jahren nicht mehr hatten, aber da kommen wir ja dann auch noch im Jahresrückblick drauf zu sprechen
genau,
kommen.
der später noch kommt. Also diese Ausgabe wird ein wenig kürzer als gewöhnlich. Dafür gibt es aber gleich dann noch eine Ausgabe und da besprechen wir dann den Kampf des Jahres und so weiter. Und das wird, denke ich, ganz, ganz witzig. Hört euch sie gleich auch noch an. Wäre gut. Gut, sonst auf der Undercard gab es natürlich noch weitere interessante Kämpfe. Nicholas Walters, die Nummer 1 im Superfedergewicht, hat überraschend einen Draw errungen gegen Jason Souza. Im Mittelgewicht trafen Joshua Clotti und Gabriel Rosado aufeinander, auch zwei große Namen. Da verlor Clotti knapp nach Punkten. Und im Light Heavyweight kämpfte Junieski Gonzalez gegen Vladislav Schabranski, auch ein schöner Name. Und ja, also Gonzalez verlor den Kampf, was ich auch nicht so gedacht hätte. Gerade nach der Leistung gegen Jean Pascal, die ja schon eigentlich sehr beeindruckend war. Schon irgendwo schade, dass er jetzt zwei Niederlagen im Rekord hat, aber natürlich gegen Top-Gegner, aber ich denke, Gonzalez sollte man dennoch abschreiben. Und ansonsten noch im Leichtgewicht, Jurriókis Gamboa kämpfte gegen Hylian Williams Jr., ein Journeyman, der gewann, ja, einigermaßen knapp nach Punkten. Und da muss man auch sehen, wie es mit dem guten Jurriókis dann weitergeht. Gut, das war's dann schon für dieses Jahr. Der Rückblick folgt und die Zusammenfassung, wie gesagt, gleich in einem gesonderten Podcast. Kommen wir einfach mal zur Vorschau. Da ist ja im Januar noch so viel nicht, oder zumindest Anfang Januar noch nicht. Und da ist die erste Veranstaltung, über die wir jetzt reden werden, am 9. Januar. Und zwar der Baden Arena in Offenburg kämpft Vincent Feigenbutz zum zweiten Mal gegen Giovanni De Carolis. Und ja, Benny, aufgrund ja, des ersten Kampfes freust du dich überhaupt auf den zweiten?
Ja, doch, ich freue mich auf jeden Fall, muss ich sagen. Also, ich finde es ja immer so ein bisschen, wenn es dann so, wenn's so ein schlimmes Urteil gegeben hat und dann heißt es am Ende so, ja, dann gibt es halt wenigstens einen Rückkampf. Es ist immer so sehr unbefriedigend, finde ich. Aber jetzt, hier muss man doch sagen, ich freue mich sehr drauf, weil mich auch interessiert, ob sich Feigenbutz, der ja wirklich noch sehr jung ist, wie der sich jetzt weiterentwickeln konnte, nach dem Kampf, wie er sich auf De Carolis im Rückkampf einstellt, ob man Verbesserungen sehen wird oder ob er wieder ausgeboxt wird. Also ich muss sagen, ich bin sehr gespannt auf den Kampf. Doch, freue mich drauf.
Es erinnert mich halt so ein bisschen an die Situation, dass Shakur Kaya auch irgendwann vor einigen Jahren verloren hatte. Und dann gab es diesen Rückkampf, der dann knapp von Kulka gewonnen worden ist. Ja, das ist halt. Das scheint so ein typisches Sauerlandverhalten bei jungen Prospects dann doch zu sein.
Ja, nur mit dem Unterschied, dass Feigenbutz ja nicht verloren hat. Offiziell.
Stimmt natürlich, aber ich glaube, wir wissen alle, wie es tatsächlich Urteil hätte sein sollen.
Ja, es war ja, glaube ich, einer der mit heiß diskutiertesten Podcasts der letzten Zeit, die wir hatten. Da haben wir uns ja tierisch drüber aufgeregt.
Ja, ich
Aber ich klinge mich
denke.
da direkt auch mal mit ein. Also ich freue mich auch komischerweise tierisch auf diesen Kampf, weil das Urteil, was De Carolis dazu zukam, das war einfach nicht fair. Und das ich hoffe jetzt wirklich, dass Carolis auch so seine Lehren daraus gezogen hat und da irgendwie es wirklich schafft, wie sie es angekündigt haben. Ob das jetzt natürlich kommt, weiß ich nicht, aber dass er es vielleicht sogar wirklich schafft, Feigenbutz auszunocken.
Ja, unmöglich ist es nicht. Ne? Also ich freue mich auch schon irgendwo auf jeden Fall auf den Kampf. Nur ich habe echt Bauchschmerzen immer noch wegen dem Urteil. Ich denke, die machen den Kampf wahrscheinlich auch nur wegen dem medialen Echo, wegen dem riesen Shitstorm, den es da einfach auch gab. So, ne? Also die Facebook-Seite von Feigenbutz war nach dem Kampf, das war ja Wahnsinn, was die Leute da alles geschrieben haben. Ich denke, der Druck war da schon relativ groß, wieder gegen ihn anzutreten. Aber es macht für
Ich
mich halt
denke mal,
trotzdem
also
dieses
man muss
Urteil
auch sagen,
nicht
Feigenbutz
unvergessen.
ist ja
Ne?
auch jetzt der Letzte, der was für das Urteil kann. Aber ich sag mal, wie er sich halt dann danach in der Presse gegeben hat, also dafür kann er sich wirklich halt die Kritik auch gefallen lassen. Für das Urteil selber kann er ja nichts.
Man kann ja sogar selbst das Interview nach dem Kampf vielleicht noch so mit dem ganzen Adrenalin und allem drum und dran. Okay, aber halt, wenn dann wirklich, ne, eine Nacht drüber geschlafen und dann in der Presse nochmal draufledern, das ist natürlich schon sehr unglücklich.
Aber dennoch, schöne Ansetzung. Also, ich bin echt gespannt. Und dann können wir auch wieder den Manager bewundern. Das ist ja auch mal eine Attraktion, ne?
Freust du dich denn auch auf den anderen Hauptkampf auf dieser Veranstaltung, Noel Gebhr gegen Valerie Brudov?
Ah, ja, enorm. Nein, eher nicht so. Ich denke, Valery Brudov war mal ganz solide, aber ist natürlich jetzt auch mittlerweile jenseits von Gut und Böse. Ne? Also ich. Er wird schon noch was im Tank haben, aber ich denke, Gebo wird es schon machen, aber er wird sich schon quälen gegen Brudov. So sehe ich es zumindest, weil ist er alt und nicht mehr so, wie er mal war, aber ich denke, um Gebo so, vor so ein paar Probleme zu stellen, reicht es wahrscheinlich immer. Aber ist natürlich auch schon alt. Jetzt gegen Shakiev in der vierten Runde verloren. Zuletzt. Ich meine, gegen Shakiev kann man schnell verlieren. Ist nicht unbedingt eine Schande, aber. Da hat man den Bruder schon zum richtigen Zeitpunkt ausgesucht für Noel Gebo.
Ja, ursprünglich hätte er ja, glaube ich, gegen Nuri Seferi boxen sollen. Aber der ist wohl verletzungsbedingt ausgefallen.
Wäre auf jeden Fall interessanter gewesen, denke ich. Weil Brudov einfach so ein bisschen wahrscheinlich über dem Berg ist, aber ist jetzt auch nicht unbedingt ein Augenschmaus, ne?
Naja, solange es nicht irgendeine Interims-Weltmeisterschaft ist, ist es okay.
Gut! Dann gibt es noch eine Veranstaltung. Und zwar im Maritim Hotel in Berlin. Auch am 9. Januar. Michael Wadisch kämpft gegen Marcin Rekowski. Robert, du als Fan der Sat1-Veranstaltung.
Nee.
Nein!
Ja, ich denke mal, das dürfte. Das dürfte auf jeden Fall irgendwie unter ferner Liefen laufen. Das sind alles Pflichtaufgaben. Michael Wadisch sollte das Ding definitiv gewinnen. Ob er es durch K.O. gewinnt, weiß ich nicht. Aber er wird es auf jeden Fall gewinnen. Dafür ist jetzt Rekowski nicht so der gefährliche Gegner. Jan Meiser kämpft gegen den sagenhaften TBA um den WBO-Jugendtitel im Mittelgewicht. Und Robin Krasnicki kämpft im Supermittelgewicht gegen Kagri Ermis. Ein Kampf, den ich sogar eigentlich eher interessanter finde als ein Hauptkampf. Aber gut, ich denke mal, ich werde mal reinseppen und gucken, wie der Kampf so ist. Aber das sind alles Kämpfe, wo ich jetzt schon weiß, wer gewinnt.
Ja, also muss man nicht unbedingt sehen. Also ich denke, da hat man nicht so viel verpasst, wenn man es nicht sieht. Gut, ansonsten sind die ganz, ganz spannenden, großen Sachen erst in den Wochen danach und da gehen wir dann auch noch demnächst dann im neuen Jahr noch drauf ein. Und kommen wir einfach mal zu den News. Da hat der Robert auch zusammengetragen oder eben schon was erwähnt von Erkan Tepa.
Genau, wir haben jetzt eben schon über Erkan Tepa gesprochen. Erkan Tepa sollte ja ursprünglich, machen wir mal vielleicht ein bisschen vorzugreifen für die Zuhörer, die Geschichte jetzt nicht so ganz mitbekommen haben. Erkan Tepa sollte ja ursprünglich vor 2 Wochen den EBU-Titel im Schwergewicht boxen und hat aber angeblich verletzungsbedingt abgesagt. So, das war jetzt bis dato der Status quo gewesen. Vor ein paar Tagen kam dann aber halt die Meldung raus, dass Erkan Tepa gedopt war im Kampf gegen David Price. Und unter anderem wurden Durchsuchungen in einem Hotelzimmer in einer Sportschule, wo er trainierte, auch diverse Anabolika gefunden. Und im Zuge dieser Ermittlungen des Bayerischen Rundfunkes kamen auch noch die anderen Sachen raus, wie zum Beispiel, dass er auch schon letztes Jahr in einem EM-Kampf gedopt war gegen einen Gegner, der mir jetzt gerade nicht bekannt ist. Das ist aber irgendwie gar nicht so an die Presse gegangen. Tepa wurde dann nach diesem Kampf für 6 Monate gesperrt, was auch wahrscheinlich so ein bisschen seine Inaktivität erklärte im Nachhinein. Im Kampf gegen Duropas, den er gegen nach Punkten gewann, war er wohl laut Dopingprobe clean, aber der Kampf gegen Price, wie gesagt, dort hat er eine positive Dopingprobe abgegeben. Dieser Kampf wurde allerdings
sogar
wurde
2.
Oder so, keine Ahnung. Jedenfalls wurde dieser Kampf im Gegensatz zu dem anderen Kampf, wo er positiv getestet worden ist, allerdings nicht im Nachhinein zu einem No-Contest umgewandelt, was ja auch ein bisschen seltsam ist. Dass Tepa jetzt von der EBU für 2 Jahre gesperrt worden ist für Titelkämpfe und der Sieg von ihm annulliert worden ist, sodass David Price eine Niederlage weniger im Rekord hat und in den Rankings natürlich wieder hochgestiegen ist. Aber nichtsdestotrotz denke ich, dass das die Nummer für Price dadurch trotzdem gegessen sein sollte, weil der K.O. mit oder ohne Steroide, glaube ich, wäre der früher oder später in den Kampf gekommen. Aber es ist schon hart halt für Tepa, zumal er ja auch bis dato der beste deutsche Schwergewichtler war, den wir hatten. Und ich ihn auch ganz gerne eigentlich gesehen habe. Aber es ist schon hart, mit wie vielen Substanzen er vor allem erwischt worden ist. Und vor allem frage ich mich jetzt natürlich auch, wie wird es für ihn weitergehen, zumal das Medienecho ja doch für einen Boxer relativ hoch war. Gut, das dazu. Weitere Nachrichten unter anderem sind, Tyron Zeuge trainiert jetzt nun bei Uli Wegner. Finde ich eine interessante News, zumal wir ja auch im letzten Podcast oft über die Trainingsmethoden von Uli Wegner trainiert haben. Tyron Zeuge ist ja jetzt ein Boxer, finde ich, der jetzt nicht limitiert ist im Vergleich zu anderen deutschen Talenten. Also er hat schon an sich ein recht ordentliches Repertoire. Aber warum er jetzt bei Wegner trainiert, ist aus den Pressemitteilungen noch nicht so ganz klar geworden. Hat da jemand von euch irgendeine Vermutung?
Nein, eigentlich nicht. Nee.
Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie daran liegt, dass man das Sauerland sagen will, die guten Leute werden bei uns alle von einem legendären Trainer, den man auch in Deutschland kennt, trainiert. Und darum geht es wahrscheinlich. Und wahrscheinlich trainiert er vielleicht nur in Wegners Shin oder so, aber ich weiß nicht, ob er wirklich direkt von Wegner selbst trainiert wird.
Ich finde jetzt, Carsten Röver macht jetzt mit dem, was er so hat, keinen schlechten Job, zumal er ja jetzt auch noch Bremer hat als, meinen Augen, besten deutschen Boxer zurzeit. Deswegen habe ich nie ganz verstanden, warum sie den Zeuge jetzt dann zu Wegner gesteckt haben. Naja. Und noch die letzte Nachricht. Boxfans früherer Stunden kennen ihn vielleicht noch. Ike Iwabuchi plant ein Comeback im Alter von 43 Jahren. Für die Leute, die ihn nicht kennen, er war ein Boxer, der in den 90er Jahren als sehr, sehr vielversprechendes Talent gehandelt worden ist und auch reihenweise gute Boxer, unter anderem Chris Bird und David Tour, weggehauen hat. Allerdings dann auf den schiefen Pfad geraten ist und wegen Vergewaltigung für, ich glaube, 14 Jahre hinter Gitter gegangen ist, plant jetzt, im Alter von 43 Jahren ein Comeback. Er selbst sagt, er ist fit und plant wohl, wenn ich das richtig mitbekommen habe, auf der Undercard vom Abschiedskampf von Pacquiao zu kämpfen. Also ich habe die Zeit von ihm damals selber nicht aktiv miterlebt, aber ich bin gespannt, wie er sich machen wird. Also ein paar Kämpfe, die habe ich mir mal bei YouTube von ihm angeguckt, sind auf jeden Fall zu empfehlen. Es ist eine Menge Action drin, sehr viel Bewegung. Ich bin gespannt, wie sich das so ergeben wird.
Ja, gegen Shannon Briggs wäre schön, ne?
Das wäre natürlich ein Traum.
Ja, das wäre so richtig gut sogar.
Nein, das gegen ist ja,
man kennt und der machbar ist.
Ja, und Iwabuchi ist natürlich auch schon eine richtige Rakete gewesen. Also er war ungeschlagen und wenn man sich das so anguckt, ne, das Ding gegen Tua oder Chris Bird, das war schon Wahnsinn, ne, wie stark der Mann war. Und das ist halt jemand gewesen, der so wären diese Vorfälle und sein Lebenswandel nicht so gewesen, der vielleicht schon die Anfang oder die Ära der Klitschkos so ein bisschen hätte eindämmen können. Ne? Also der war ja schon vom Potenzial unfassbar stark und vom Skillset auch irgendwie so ein bisschen wie gemacht, um Wladimir zu besiegen. Ne? Oder ist schon echt bitter, so was mit dem passiert ist.
Ja, bitter. Wegen Vergewaltigung im Gefängnis zu verdonnern. Sven. Ja, das ist nach Definition bitter.
Ja, natürlich. Ne? Das
ist umgekehrt ist das was man unter eigener Kontrolle hatte. Also, ich meine, wir haben genug andere Fälle, wo Boxer sich schwer verletzen und nie wieder in den Ring gehen können oder. Und das ist halt ein ganz anderes Niveau von dadurch für immer zu verlieren.
Okay, das war's für die Ausgabe 140. Wir melden uns später noch bei euch mit dem Jahresrückblick 2015 und wünschen auch mit diesem noch viel Spaß. Bis dann.
Servus.
Bis dann. Servus.